Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Ein Podcast präsentiert von Fidelité Niuenchuti Mukwanesa vom Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in der Podcast-Reihe Stark gegen Rassismus, Aktivismus im Fokus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Community, Vernetzung, Antirassismusarbeit in ländlichen Regionen sowie in Ostdeutschland. Wir reden über politischen Aktivismus, Antirassismus, Beratung und Empowerment. Wir sprechen über die Arbeit von AktivistInnen und Ehrenamtliche und deren wichtigen Beiträge. Mein Name ist Fidelité Niuenchuti. Als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bin ich beim Aktionsfonds Stark gegen Rassismus tätig und mein Fokus liegt auf Intersektionalität, Empowerment und Dekolonialisierung, die ich in Reportagen, Podcasts und audiovisuellen Projekten umsetze. Mein Engagement bei Citizens for Europe und mein Kampf gegen Rassismus spiegeln meine Leidenschaft für eine inklusive und gerechte Gesellschaft wider. Aber genug zu mir, denn wir haben heute wunderbare GästInnen im Studio, die mir gerade gegenüber sitzen. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Herzlich willkommen, Lina und Ben.
Hallo.
Hallo.
Lina Mitschke ist Kulturwissenschaftlerin und Promovandin an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein und forscht zu Raum- und Materialstrategien in der zeitgenössischen Kunst, insbesondere im Kontext der visuellen Kulturen Westafrikas. Als Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen wie der MLU Halle-Wittenberg, der TU Chemnitz und der Burg Giebichenstein hat sie Seminare zu postkolonialer Theorie, Gender Studies und Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts geleitet. Ihr besonderes Interesse gilt der Dekolonialisierung der Kunstgeschichte und der Entwicklung transkultureller Analyse-Methoden. Seit Januar 2024 leitet sie ein Projekt bei Antiraraktiv. Hallo Lina.
Hallo.
Ebenso möchte ich gerne Ben Manouche Lier vorstellen. Er repräsentiert heute den Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Das heißt, wir sind KollegInnen.
Hallo, freut mich.
Ja, seit Januar 2023 arbeitete er als Bildungsreferent bei Citizens for Europe und später als Leiter des Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Schön, dass du da bist, Ben. Eure beiden Vitas sind schon sehr beeindruckend. Eines habt ihr gemeinsam, das habe ich gestern festgestellt, ihr kommt beide aus dem ehemaligen Osten. Ben, du bist in Berlin geboren und hast aber einen großen Teil deiner Kindheit in MacPom und in Brandenburg verbracht. Lina, du bist selbst aus einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt und bist dort auch groß geworden, hast dort studiert und lebst auch dort. Wie war es denn für dich, dort aufzuwachsen? Wie hast du das so erlebt?
Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich zugeben muss, dass ich beispielsweise meine Kindheit und auch so, was in der Schule passiert ist, gut verdrängt habe. Ja, also da ploppen nicht gleich Erinnerungen auf, sondern eher so mein Studio in Halle an der Saale. Und das waren eigentlich ganz positive Erfahrungen, weil ich habe 2010 begonnen zu studieren. Und das war halt auch eine Zeit, wo sich auch die Welt so ein bisschen mehr geöffnet hat. Und genau, also vor allem als schwarze Person hat man irgendwie gemerkt, dass sich ein bisschen was dreht hinlänglich der Sichtbarkeit unserer Kultur, würde ich jetzt mal sagen. Also ne, vor allem auch so, dass sich Features, also unsere Haare, Körperform irgendwie so ein bisschen auch sichtbarer wurden. Und man vor allem auch als Mädchen im Osten, also ne, das war so, meine Zeit war sehr geprägt davon, mich immer daran abzuarbeiten, dass ich halt nicht der Norm entspreche. Und irgendwie, genau, das sind so, also meine Studierendenphase war sehr gut. Ich habe Kunstgeschichte studiert, durfte tolle Exkursionen machen, war an einem Institut, wo man auch so zum Teil nur zu 20. im Seminar saß und der durfte mich mit Kunst und Kultur beschäftigen. Ach, und schön. Hatte sehr offene Lehrende tatsächlich und hatte da eine gute Zeit. In der kleinen Stadt, in der ich groß geworden bin, ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich, zum Beispiel, ich habe Handball gespielt. Ich glaube, das war sehr wichtig, weil ich da so einen Ort hatte, ne, wenn man in einer Sporthalle groß wird, würde ich jetzt mal so sagen, ne, mit Bezirksliga spielen. Du warst dann zweimal in der Woche beim Training und am Wochenende gab es ein Spiel und man hatte da so seine erste Community, die natürlich, wie das halt im Sport und so bei kompetitiven Sachen ist, man zieht sich gerne auf und bei mir war das dann immer natürlich meine Hautfarbe oder meine Haare oder meine total weißen Zähne oder sowas. Aber das war auch das erste Mal, dass beispielsweise meine Trainerin, weil ich bei einem Spiel beleidigt wurde, eingeschritten ist und gesagt, also wirklich dann beim Verband sozusagen reagiert hat. Und so, wenn das nochmal passiert, dann fahren wir dort nicht mehr hin. Und
sie ist also direkt aktiv geworden.
Genau.
Und
genau. Also das
ist eingeschritten.
Ja, das war so ein positives Erlebnis. Und ich versuche auch immer meine Erfahrungen, die ich jetzt im Osten gemacht habe, mein Aufwachsen, nicht zu negativ zu sehen. Ich lebe ja immer nach dort. Und ich glaube auch, dass man sich seine Räume erobern kann und seine Bubbles schaffen kann, ohne immer mit dem Thema Rassismus oder einfach auch Diskriminierung in jeglichen Formen irgendwie zu begegnen.
Ja.
Oder ich bin natürlich auch privilegiert, dass ich das so machen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist möglich. Und ich bin ganz glücklich in Halle-Saale derzeit.
Ja, das ist schön. Das heißt, es bleibt auch erstmal bei Halle-Saale.
Ja, ich hoffe.
Ja. Und Ben, siehst du da irgendwie Parallelen in deinem Aufwachsen?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe jetzt erstmal ganz interessiert zugehört und gar nicht so geguckt, wo ist die Parallele. Ich glaube, in dem, wie ich aufgewachsen bin, ist es natürlich ein Unterschied. Ich bin in Berlin-Mitte zur Schule gegangen, habe hier auch den Hauptteil meiner Kindheit verbracht. Und so die Unterschiede waren dann, wenn ich am Wochenende oder in den Ferien den Teil der Familie besucht habe, der eben in Parchim, in MacPom, wohnt oder gewohnt hat. Heute lebt da leider niemand mehr. Oder eben in Brandenburg. Wir haben da Freunde, die in der Nähe von Müncheberg eine kleine Hütte am See haben, wo wir oft zum Angeln hingefahren sind. Und als Kind habe ich das natürlich alles komplett anders wahrgenommen und auch Situationen, die ich heute eher als bedrohlich einstufen würde, damals eher so auf die leichte Kappe genommen. Mhm. Und meine Kindheit und
also
Jugend.
Also mit Witz, hast du es ein bisschen mit Witz genommen?
Ja, oder auch Abenteuer.
Und danke, dass du das mit uns teilst, Ben. So, Lina, ich würde ganz gerne mit dir über Antiraktiv sprechen. Kannst du uns kurz erzählen, welche Rolle du da einnimmst und wie bist du überhaupt zur Antirassismusarbeit und Beratung gekommen? Und kannst du Antiraktiv noch mal ein bisschen vorstellen für uns?
Ja, sehr gerne. Und zwar sind wir als Antiraktiv-Projekt ein Teil eines großen Modellvorhabens, das gefördert wird durch die Antirassismusbeauftragte Rehm Alabali Radovan. Und das Projekt wird voll gefördert über 3 Jahre und es ist wirklich eine tolle Chance. Und wir vom Team Antiraktiv und getragen wird das Ganze vom Dachverband der Migrantinnenorganisation in Ostdeutschland in Zusammenarbeit mit den Landesnetzwerken. Und da wird schon ganz deutlich, dass es ein großes Verbundprojekt ist, an dem sehr viele Verbände, Organisationen etc. zusammenarbeiten, was eine große Stärke ist, aber natürlich, was Kommunikation, Arbeitsabläufe etc. angeht, sehr herausfordernd sein kann, aber auch schön.
Und wofür steht denn überhaupt das Antiraktiv?
Ja, Antiraktiv ist eine Zusammensetzung, und zwar aus dem Ausspruch aktiv gegen Alltagsrassismus, mhm. Empowerment, Beratung und Bildung.
Ah, cool. Und was sind eure Hauptziele bei Antiraktiv? Wie setzt ihr die in die Praxis um?
Wir haben so 3 Ziele. Ein Hauptziel liegt in dem Aufbau von community-basierten Beratungs- und Anlaufstellen, vor allem in Bezug oder Kontext Ostdeutschland, dass wir versuchen, in die Fläche zu gehen. Also auch versuchen, Kleinstädte zu erreichen, was sich manchmal auch gar nicht so einfach gestaltet. Aber dazu vielleicht später mehr. Genau, und das machen wir in allen 5 ostdeutschen Bundesländern. Und da wir als DAM Ost, also als Dachverband, ein gutes Netzwerk zu den einfach den einzelnen Verbänden haben, die auch nochmal auf Landesebene sozusagen zentralisierend wirken, machen wir das in Kooperation mit denen, sodass wir wirklich vor Ort Personal haben, also Community-BeraterInnen, so ist ihr Titel jetzt, die wir qualifizieren, ausbilden, sodass sie das jetzt machen können. Und sie haben jetzt auch mit der Beratung begonnen. Also ihr könnt euch gerne an uns wenden. Und eine 2. wichtige Säule sind Empowerment-Workshops, weil wir festgestellt haben, natürlich vor allem auch gerade im Osten, sichere Räume, in denen man solche Themen bearbeiten kann und vor allem auch aus intersektionaler Perspektive, die gibt's zu wenig. Und vor allem ist es auch eine super Möglichkeit, seine Zielgruppe für Beratung zu erreichen. das ist, glaube ich, auch, was dahinter steht, hinter diesem Community-Aspekt. Wir haben ja ein besonderes Vertrauen oder genießen ein besonderes Vertrauen in unseren Communities. Mhm. Und um das herzustellen und auch weiter sicherzustellen, sind solche Orte total wichtig.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn man jetzt irgendwie von Rassismus betroffen ist, wie kommt man zu euch?
Das ist eine gute Frage. Und zwar tatsächlich, schnappt euch die Nummer, ruft uns an, vereinbart einen Termin. Unsere Beraterin machen dann eine kurze Abfrage also einfach Terminfindung, aber auch, in welcher Sprache möchtest du gern sprechen? Denn ich glaube, es ist nicht so einfach, über Rassismus in seiner Nichtmuttersprache zu sprechen. Und unsere Beraterin, also viele von ihnen, sprechen zum Teil 5 Sprachen, wo ich schon persönlich ganz neidisch bin. Aber wir können auch Sprachmittlung sozusagen organisieren und wenn es notwendig ist, einfach Bescheid geben. Und dann kannst du in der Sprache deiner Wahl sozusagen die Beratung durchführen und ja, genau. So auf den ganz klassischen Weg. Wir werden auch eine Website, die wird bald online gehen, wo man auch nochmal unsere Beratungsflyer, also das konkrete Angebot in den verschiedenen Stellen nochmal einsehen kann und auch wie viele Sprachen gesprochen werden etc.
Ah, das ist natürlich toll, dass ihr da so ein breites sprachliches auch Angebot habt und man muss jetzt nicht quasi vor Ort sein, man kann das auch telefonisch machen. Das ist natürlich auch immer super gut zu wissen. Ben, du bist ja tätig bei dem Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Könntest du den Aktionsfonds kurz beschreiben und welche Ziele und Wirkungen dieser verfolgt?
Auch wir sind gefördert durch die Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und zugleich Beauftragten der Bundesregierung für Antirassismus. Unser Fokus liegt darin, dass wir Ehrenamtliche in ihrem Engagement gegen Rassismus unterstützen. Und eine große Besonderheit, die der Fonds mit sich bringt, ist, dass für die Förderung es nicht nötig ist, einen Verein gegründet zu haben oder eine rechtliche Struktur hinter sich zu haben, sondern dass wir eben in dem Abschnitt der Projektbewerbung ermöglicht haben, dass sich auch informelle Gruppen bei uns bewerben können und sagen können, wir sind ein spontaner Zusammenschluss von 3 natürlichen Personen und das ist unser Projekt, das wollen wir umsetzen. Und das war eben bei uns möglich. Das ist tatsächlich sehr selten in der Förderlandschaft, dass es solche Mittel gibt. Und die Förderung durch uns bedeutet, dass es zum einen eine finanzielle Förderung von 5.000 Euro gibt, mit der Projekte umgesetzt werden können und außerdem ein Begleit- und Weiterbildungsprogramm, in dem die Gruppen die Möglichkeit haben, Workshops für sich in Anspruch zu nehmen. Das können auch Empowerment-Workshops sein, das können aber eben auch ganz andere Workshops sein, wie zum Beispiel, wie stärke ich die Öffentlichkeitsarbeit, wie baue ich eine gute Website auf oder wie gründe ich einen Verein, wenn ich zum Beispiel eine informelle Gruppe bin und jetzt aber merke, für bestimmte Sachen ist es dann doch besser, eine rechtliche Struktur dahinter zu haben. Unsere 3 Kernziele sind zum einen Schutz und den Ausbau der Resilienz der Gruppen, weil natürlich antirassistisches Engagement auch immer mit einem Bedrohungsfaktor einhergeht, dann geht es eben darum, das Engagement der Gruppe und der Projekte zu stärken und die Sichtbarkeit deren Projekte zu erhöhen.
Kannst du uns einige konkrete Projekte oder Initiativen vorstellen, die durch den Aktionsfonds unterstützt werden?
Ich würde an dieser Stelle einladen, auf unsere Website zu gehen, starkgegenrassismus.de. Dort sind alle 21 Projekte aufgelistet. Und an dieser Stelle eher lieber was dazu sagen, dass wir insgesamt über 100 Bewerbungen hatten, aus denen jetzt 21 Projekte raus sind, aber der Bedarf für eine Fortsetzung dieses Formates auf jeden Fall da ist. Von den Gruppen, die wir haben, sind 13 Gruppen aus in den neuen Bundesländern oder in den ostdeutschen Bundesländern angesiedelt und 8 davon in Westdeutschland oder aber agieren bundesweit. Auch davon haben wir ein paar Projekte und die Schwerpunkte der Projekte habe ich versucht so ein bisschen zu clustern. Es gibt Gruppen, die viel in Bezug zu Schule und Bildung und Sensibilisierung machen. Und dann gibt es Gruppen, die sich explizit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen. Was braucht es eben, um Jugendliche gut zu unterstützen? Dann gibt es nochmal so die Kategorie Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Das sind auch Bündnisse, die eben auch bundesweit agieren. Und dann haben wir nochmal die beiden Schwerpunkte Vernetzung. Dazu hattest du ja auch schon einiges gesagt. Und Kunst wird auch abgedeckt über unsere Projekte.
Sehr schön. Dina, möchtest du dazu auch was sagen?
Good to know. Da wir über unser Projekt und einfach da, wo wir unterwegs sind, ganz klar merken, da gibt's eine junge Generation im Osten, die total bereit ist für antirassistische Arbeit in dem Sinn, aber natürlich in ganz anderen Formaten denkt als die bisherigen und die so gefördert werden. Mhm. Und ich glaube, da ist euer Aktionsfonds, an dem man sich hinwenden kann, richtig gut. Also das werde ich auf jeden Fall weiterleiten an die entsprechende Person.
Das ist schön, quasi Live-Vernetzung, die hier gerade auch im Podcast stattfindet.
Ja.
Das ist immer schön. In ländlichen Regionen, du hast das ja auch schon angesprochen gerade, Lina, gibt es schon so ein paar Probleme, auch in Ostdeutschland. Ich meine, die Umfragewerte der AfD liegen momentan im zweistelligen Bereich. Für viele Menschen stellt Rechtsextremismus eine immer größere Gefahr dar. Und in diesem Kontext gewinnt die aktivistische Antirassismusarbeit zunehmend an Bedeutung. Und deswegen bleiben wir nochmal bei Ben. Siehst du denn da spezifische Herausforderungen jetzt, was du jetzt an den Gruppen so mitbekommen hast vom Aktionsfonds oder Bedürfnisse, die besonders in diesen in ländlichen Regionen oder in Ostdeutschland sich herauskristallisiert haben?
Ja, also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, Schutz ist auf jeden Fall, wird immer mehr Thema, auch einfach ganz konkret Beispiele zu benennen ist zum Beispiel, wir machen eine Veranstaltung, also so eine Anfrage bekomme ich ziemlich häufig von Gruppen. Wir machen eine Veranstaltung, wir machen uns aber Sorgen, weil das ist eine öffentliche Veranstaltung und da kommen Leute und wir sind in einer kleineren Stadt und wenn wir da schreiben, wir sind gegen Rassismus, dann kommen gleich bestimmte Leute, mit denen wollen wir aber gar nicht umgehen oder wissen nicht, wie wir damit umgehen. Wir haben Angst, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Also das ist leider Realität. Es gibt einige unserer ProjektpartnerInnen, die auch schon ganz akute Drohungen erhalten haben. Und wir versuchen da natürlich, dem so gut es geht zu begegnen. Aber auch da sind natürlich unsere Mittel begrenzt, mhm. weil wir ja in Berlin sitzen und nicht vor Ort täglich dann mit dem leben, was passiert, wenn ich mich in eben so einem ehrenamtlichen Kontext öffentlich zeige und sage, hier, das ist mein Projekt, ich setze mich gegen Rassismus ein und ich habe ein Problem mit Nazis, dann ist das ja eine starke Aussage, die mich dann auch sichtbar macht und auch angreifbar macht. Und ich denke, da ist es immer wieder auch wichtig, die zivilgesellschaftliche Verantwortung mit reinzuholen.
Mhm.
Jenseits von dem, dass wir dann natürlich versuchen zu gucken, wie können wir die Gruppe selbst gut stärken für ihre Veranstaltung, was für Sicherheitsmaßnahmen können wir dort leisten. Aber das Problem oder die Entwicklung, die sich gerade gesellschaftspolitisch zeigt, nimmt uns alle mit in die Verantwortung.
Das sind auf jeden Fall sehr gute Punkte oder wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Und das ist natürlich total erschreckend zu hören, dass es da auch so konkrete Drohgebärden gibt oder Drohanrufe oder Drohbriefe oder was auch immer. Lina, du nickst gerade, sehe ich. Das hast du sicher vielleicht auch schon mitbekommen bei deiner Arbeit im Zusammenhang mit Antiraktiv.
Ja, total. Und wie Ben das gerade gut beschrieben hat, uns ist aufgefallen, dass wir als Beratungsstellen ja auch sehr exponiert sind und vor allem auch unsere BeraterInnen. Und wenn du in Ostdeutschland, selbst in Halle als Beraterin unterwegs bist, heißt das nicht, dass du anonym bist. Also die Leute wissen, was du machst, die Leute wissen, in welchem Kontext du stehst. Das heißt, du bist doch immer angreifbar. Und das ist, aber du machst halt Beratung, bist öffentlich zugänglich für Menschen, du bist unterwegs in Regios, also ne, und Regionalbahnfahren im ostdeutschen ländlichen Raum ist wirklich, man kann es nicht jedem zumuten.
Ja.
Ne, also vor allem, umso markierter du bist, umso schlimmer. Und dahingehend haben wir jetzt auch nochmal im Projekt tatsächlich dieses Sicherheitsthema ganz klar. Okay, wir machen jetzt sozusagen Papers für jede einzelne Beratungsstelle und vor allem auch so ein sicherheitsempowerndes Training für unsere BeraterInnen. Also dass man sich welche Informationen gebe ich über Social Media preis, was mache ich in einem Vorfall, wie melde ich bestimmte Mails, Drohangriffe, ich muss das dokumentieren, ne, damit ich überhaupt dann so Melderegister sperren oder sowas machen lassen kann beispielsweise. Also genau solche Sachen sind total wichtig und aber da braucht man auch Ressourcen für.
Ja.
Und ja, genau, das kann ich nur unterstützen, dass man da mehr den Bedarf im Blick hat.
Ja, genau, Lina, du hattest das vorhin irgendwie auch schon mal erwähnt, wie wichtig da auch Community und Vernetzung sind. Kannst du das ein bisschen nochmal erklären?
Ah ja, vielleicht beginnt man so, dass wenn man in Ostdeutschland aktivistisch tätig ist oder überhaupt in Vereinen organisiert, hat man immer das Gefühl, dass man irgendwie alleine ist oder nur in ganz kleinen Gruppen. Aber tatsächlich gibt es gerade in den neuen Bundesländern ganz viele Initiativen, Vereine, Organisationen, die zu den verschiedensten Themen Veranstaltungen machen, Sitzungen, Treffs, Sprachcafés etc. Und ich glaube, dass eine große Herausforderung oder eine große Chance darin liegt, sich miteinander zu vernetzen. Und ich glaube, das passiert gerade, dass wir wirklich so Solidarität einfordern, zivilgesellschaftliche Solidarität und auch gerade im Zuge dieser großen Demonstration. Also ich war in Halle mal beispielsweise dabei, wo man das Gefühl hat, die Leute suchen jetzt gezielt nach Menschen, die antirassistisch arbeiten, um halt irgendwie auch als Zivilgesellschaft irgendwie so eine Richtung zu kriegen, wo kann ich mich hin, was kann ich machen. Also und im Ostdeutschland müssen wir ja auch über unsere Allies reden, weil wir zahlenmäßig natürlich, also migrantisierte und rassifizierte Personen sind im Osten zahlenmäßig erstmal nicht so präsent wie beispielsweise in den westdeutschen Bundesländern. Aber ja, dieses, hey, wir sind da und wir sprechen miteinander und wir wissen, dass wir da sind und wir kümmern uns umeinander. Und das ist, glaube ich, jetzt die Chance, das zu nutzen, diese Netzwerke aufzubauen. Genau.
Das ist ein total schöner Punkt. Das hat sich ja wahrscheinlich auch beim Aktionsfonds gezeigt, welche Rolle da Community spielt.
Ja, absolut. Also alles, was Lina gesagt hat, kann ich nur unterstützen und auch für den Aktionsfonds so zurückgeben. Ich sehe, dass es bei den Gruppen immer wieder Situationen gibt, wo du schlechte Erfahrungen mit Einzelpersonen machst. Zum Beispiel hast du eine rassistische Person, die in der Rechtsberatung macht und mit der du dann nicht weiterkommst. Und dann gibt es aber eben durch diese Vernetzung der Gruppen in unserem Projekt untereinander die Möglichkeit zu sagen, hey, die Gruppe hat mit der Person gute Erfahrungen gemacht und das sind empowernde Momente, wenn man sich da untereinander vernetzen kann und das eben miteinander auch die positiven Momente teilt. Und es gibt zum Beispiel bei unserem Projekt ein Bündnis, was gerade entsteht, wo sich zwei Gruppen zusammenschließen und zusammen einen Verein gründen und festgestellt haben, dass es in der Zusammenarbeit miteinander einfacher und entlastet uns. Und das sind natürlich Momente, über die wir uns als Projekt sehr freuen, weil das einfach zeigt, dass es im Bündnis besser geht als allein.
Ja, zusammen ist man stärker auf jeden Fall. Das ist total schön zu hören. Ich habe da noch eine Frage. Welche Möglichkeiten gibt es denn so, um diese Zusammenarbeit zwischen lokalen AkteurInnen und MigrantInnenorganisationen zu fördern, beziehungsweise diesen Austausch zu verbessern? Die Projekte jetzt werden ja gefördert, von der Bundesregierung sogar. Also das ist halt auch schon ein großer Fördertopf. Aber wenn jetzt Leute sagen, ich will ein bisschen aktivistischer werden, ich möchte mich ehrenamtlich betätigen, ich möchte ein bisschen aktiv werden, welche Möglichkeiten fallen euch da ein, in so ländlichen Regionen aktiv zu werden?
Genau, also ich würde wahrscheinlich erstmal im Internet suchen und so Begriffe eingeben, ne? Wenn ich jetzt mal so ganz aus der Kalten. Aber wahrscheinlich, wenn du dich mit einem Thema auseinandersetzt, wirst du in den Ballungsräumen landen und guckst dann in Halle. Und da gibt es beispielsweise den House of Resources, also ne, die gibt es ja deutschlandweit. Aber ich würde mich an solche Instanzen melden oder Flüchtlingsräte oder jetzt überlege ich gerade. Oder es gibt beispielsweise auch Hochschulgruppen. Also wie man an der Uni unterwegs ist, mittlerweile gibt es auch im Osten BIPOC-Hochschulgruppen. Und da einfach hinschreiben, sich melden und den Kontakt suchen. Und meistens entsteht daraus die Lawine, die dich dann einfach ganz von alleine in diese ganzen Netzwerke zieht. Also das habe ich auch festgestellt. Ich war vorher auch in sehr mehrheitsgesellschaftlichen Kontexten im Kunst- und Kulturbereich unterwegs und dann bin ich irgendwie zu DAM ausgekommen und darüber entwickelt sich ganz schnell das Netzwerk, der Kosmos und die Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, also es stimmt, wir unsere Projekte sind gefördert, aber unsere Projekte sind befristet und gehen zu Ende. Und gerade jetzt ist zu sehen, dass die Förderpolitik sich ändern wird. Es gab in den letzten Jahren einige Projekte und Ressourcen, die in antirassistische Arbeit und Präventionsarbeit für Rechtsextremismus gesteckt wurden. Und es ist aber zu erkennen, dass diese Gelder gekürzt werden, dass dort Förderprogramme gestrichen werden, die aber sehr wichtig sind. Und wir, also ich weiß nicht, ob ich da für uns sprechen kann, aber für uns vom Aktionsfonds kann ich das auf jeden Fall. Wir blicken gespannt und aber auch ein bisschen bangend in
beispielsweise die nächste Förderperiode von Demokratie leben, die jetzt ansteht und sind um einige Projekte besorgt, um deren Förderung. Und dann wollte ich gerade noch was ergänzen. Ach ja, zu wen frage ich an, wie gucke ich nach Förderung, was ich zum Beispiel aus meinem Ehrenamt und meinem aktivistischen Teil meines Lebens kenne, ist, was wir auch gemacht haben. Wir haben in der Privatwirtschaft einfach Firmen angeschrieben, also zum Beispiel einen größeren Seifenhersteller, und haben dort gesagt, das ist unser Projekt, das wollen wir umsetzen und wir suchen Gelder dafür. Anbieten können wir dafür zum Beispiel, dass ihr auf unserem Flyer oder auf der Broschüre, die wir drucken wollen, mit abgebildet seid. Das, also weiß ich nicht, wenn man 100 anschreibt, kann es sein, dass 3 schreiben? Doch, finde ich interessant. Und es ist natürlich eine Frage von Ressourcen und Kapazitäten und auch, wie viele Türklinken kann ich putzen, bis dann irgendjemand sagt, ja doch, hier, kommt rein. Aber es ist trotzdem ein Versuch wert. Und gerade in der Zeit, die ich jetzt im Aktionsfonds tätig bin, ist es auch toll zu sehen, wie viel in kleineren Orten lokal dann doch über solche Förderung geht, dass irgendwie der Laden von nebenan dann den Raum zur Verfügung stellt oder die Kneipe um die Ecke eine Kiste Getränke für die Veranstaltung bereitstellt und sich dann da auch so, und das ist eben auch eins unserer Ziele, das wirklich lokal zu stärken und nicht nur zu sagen, es gibt so diese staatliche Förderung, die dann aber immer mit dem Endtermin kommt und sagt, dann ist das Projekt ausgelaufen, sondern uns ist es wichtig, die Gruppen so zu begleiten, dass sie danach auch Perspektiven für sich haben, die etwas unabhängiger sind.
Also so ein bisschen auch diese Werkzeuge an die Hand zu geben, dass das möglichst lange läuft. Das finde ich total schön. Wir haben jetzt viel über die Bedeutung von Antirassismusarbeit in ländlichen Regionen gesprochen und auch über die spezifischen Herausforderungen. Nun möchte ich gerne eine Frage stellen, die viele unserer Zuhörerschaft interessieren könnte. Wenn jemand von Rassismus oder Diskriminierung jeglicher Form betroffen ist, wie kann sich diese Person melden? Wie kann sie Unterstützung erhalten? Vielleicht jetzt auch bezogen auf eure Projekte. Lina, könntest du uns dazu etwas sagen?
Natürlich nimmt Beratung in Anspruch. Also wir sind ein neues Angebot, die community-basierte Antirassismusberatung. Das gibt's an sich noch nicht, aber dafür gibt es ja schon langjährige erfahrene Stellen wie den VBRG, der sich um die Opfer rechter Gewalt kümmert, oder auch den ADVD, die Antidiskriminierungsverbände unter sich vereinen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und die Kapazitäten und wenn ihr euch Hilfe holen wollt, dann meldet euch auch bei diesen Stellen. Und da gibt es tatsächlich in den Ballungsräumen auch in Ostdeutschland, gibt es die in den größeren Städten, und nutzt das. Ich glaube, es ist total wichtig, das zu nutzen, damit es in die Statistik eingeht und damit überhaupt wir nochmal ein größeres Bild von Problemen, Diskriminierung, aber auch wirklich in seiner Verschränktheit auch bekommen. Und es ist wichtig, irgendwas zu tun, und manchmal reicht es auch schon, an der richtigen Stelle darüber zu sprechen und im richtigen Raum, um sich dann irgendwie empowerter daraus zu bewegen und sich nicht nur als Opfer zu empfinden, sondern ja, ich weiß, was mir passiert und ich kann das benennen und ich habe Räume, wo ich das auch klar sagen kann, und es wird zumindest erfasst, auch wenn wir keine Lösung haben. Erstmal. Ja, vielleicht das.
Also einfach den Schritt wagen, einmal eine E-Mail schreiben, anrufen, sich Hilfe suchen, und da sind kompetente Menschen, die einen eventuell auch weiterleiten können an die nächsten Behörden. Und das, was ich jetzt auch raushöre, ihr seid nicht alleine. Es gibt die Community, man kann sich vernetzen, es gibt Menschen, die sich genau dem annehmen.
Ich würde da gerne auch noch ergänzen. Die Wichtigkeit da drinnen zu unterscheiden ist einmal die rechtliche Komponente. Das ist eben, wir in Berlin haben das Landesantidiskriminierungsgesetz, es gibt bundesweit aber das allgemeine das AGG, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, dankeschön. Und das ist, früher habe ich das auch nicht so gesehen, mittlerweile sehe ich aber die Notwendigkeit, Vorfälle tatsächlich auch zu melden an entsprechende Beratungsstellen, um eben aus Antragslogik und Logik der Person, die dann Anträge stellt, bei unter anderem der Bundesregierung und sagt, hier, das ist unser Projekt, das wollen wir umsetzen, auch Zahlen in der Hand haben zu können, mit denen dann argumentiert werden kann, warum so eine Projekte wichtig sind. Und gleichzeitig ist aber eben auch ein total wichtiger Teil, von dieser Frage, was kann ich tun, wenn ich Rassismus oder Diskriminierung erlebe, ist eben neben der rechtlichen Komponente Orte und Strukturen zu finden. Und wie ich ja eingangs gesagt hatte, auch ich, der in Berlin groß geworden ist, hat dieses Vereinzelungsgefühl, was ja gerade in ländlichen Strukturen und nicht so dicht besiedelten Regionen oft der Fall ist, dass du eben das Gefühl hast, ich bin alleine mit meinem Projekt, ich bin alleine mit meiner Idee. Und ich mir wünschen würde, dass das öfter auch zusammengedacht wird, dass es eben nicht funktioniert zu sagen, hier ist jetzt eine Beratungsstelle, damit meine ich nicht euch, sondern die dokumentiert diese Stellen, da könnt ihr euch hinwenden und dann schreibt die Person dahin und ist aber danach dann trotzdem weiter damit allein, sondern dass es eben mehr Dialog und Austausch zwischen den unterschiedlichen Stellen geben muss. Vielleicht können wir in den Shownotes so eine Liste erstellen mit den Sachen, die du, Lina, gerade gesagt hast und genau, wir können ja auch nochmal unseren Teil hinschreiben.
Das ist eine großartige Idee, weil Mapping ist, glaube ich, auch sowas, was total sinnvoll wäre und auch Ressourcen bedarf, die diese ganzen Projekte nicht haben. Und wenn wir da einen kleinen Anfang mit dieser Podcast-Folge einfach für die Shownotes machen, ist das doch schon super gut. Aber wie du auch gesagt hast, ne, es reicht natürlich nicht, nur eine Beratung zu gehen. Für das Gefühl, also ne, weil Rassismus ist ein Alltagsproblem, Diskriminierung es beschäftigt dich immer in gewissen Graden. Du kannst dem nicht entrinnen. Und deswegen vielleicht auch dieser community-basierte Ansatz oder auch Community-Arbeit, dass du wirklich deine Community suchst, wie auch immer die sich definiert oder ne, es gibt ja auch Schnittmengen zwischen den Communities, aber zu verstehen, such dir deine Gemeinschaft, in der du dich wohlfühlst, in der du sein kannst, in der du gesehen wirst. Und versuche, dass es dir gut geht und dass die existieren kann und Räume hat, also da zu sein. Genau, ich glaube, das ist total wichtig und vor allem auch in so einer Ostperspektive.
Dankeschön, das ist sehr schön gesagt. Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich freue mich total, dass es diesen schönen Austausch gab und ich denke, wir haben jetzt viel dazugelernt und auch neue Kenntnisse. Und zum Ende wollte ich nochmal fragen, was nehmt ihr persönlich noch mit? Wir haben uns jetzt alle zum ersten Mal kennengelernt und sitzen uns hier gegenüber. Gibt es noch ein paar Dinge, die euch jetzt in Erinnerung bleiben, was ihr mitnehmen möchtet in die Welt nach draußen?
Was ich mitnehme, ist, dass ich am richtigen Ort bin und durch meinen Job, den ich gerade habe, der zwar Lohnarbeit ist, aber vor allem auch Idealismus, dass ich den richtigen Weg gehe, weil ich auf Menschen treffe, die ähnliche Anliegen haben, in ähnlichen Strukturen sind und wir wieder Ideen sammeln können, wie wir zusammenarbeiten und im Austausch unsere Erfahrungen auch uns empowern. Es ist ein guter Vibe, es ist eine gute Stimmung. Und auch wenn man so ein Thema wie Rassismus bearbeitet und versucht, den zu bekämpfen, heißt das nicht, dass man sich nur mit Negativen umgeben muss oder total devastated sein muss, sondern dass es da ganz viele tolle Menschen gibt, die sich engagieren und tolle Energien haben. Und dass es nicht so ausweglos scheint. Mhm. Auch wenn Deutschland manchmal, gerade auch in diesen Zeiten, wirklich schwierig ist. Ne? Aber wir sind ganz viele. Das darf man nicht vergessen. Wir müssen uns noch finden.
Ja, toll.
Ja, ich glaube, was ich mitnehme, und das kann ich eigentlich über meine gesamte Zeit, die ich jetzt beim Aktionsfonds bin, auch so übertragen, ist Mut. Als ich angefangen habe, die ersten Bewerbungen für den Aktionsfonds zu lesen oder noch schon davor, als ich angefangen habe zu recherchieren, wen gibt es denn so deutschlandweit, den ich anschreiben kann und sagen kann, hier, das ist unser Aktionsfonds, bitte bewerbt euch, bitte hängt das in euren Jugendclub, in euer Vereinshaus auf, damit sich Ehrenamtliche, weil die zu erreichen war gar nicht so leicht, damit sich Ehrenamtliche bei uns bewerben, war eine überwältigende Anzahl von Projekten, die es gibt, die sich einsetzen, von Menschen, die sich engagieren. Das macht jedes Mal so viel Mut zu sehen, auch bei all dem nicht so schön, was gerade deutschlandweit, aber auch weltpolitisch passiert, zu sehen, es gibt eben auch ganz viele Projekte, die sich nicht nur, weil es Lohnarbeit ist, sondern eben auch, weil es eine ideelle Arbeit ist, die wir leisten, die wir dann auch mit nach Hause nehmen und nicht wie den Computer einfach zuklappen können. Und gerade in diesem Bereich finde ich es eben so schön und wertvoll zu sehen, dass man nicht alleine damit ist.
Vielen, vielen Dank, Ben und Lina. Also ich nehme auf jeden Fall auch total viel mit aus dieser Folge. Ihr habt schöne Denkanstöße auch gegeben und ich bin sehr froh, dass ihr heute da wart und einmal Antiraktiv und den Aktionsfonds Stark gegen Rassismus vorgestellt habt, aber auch so ein bisschen was von euch geteilt habt und uns ein bisschen Einblicke in eure Arbeit gegeben habt. Zum Schluss möchte ich mich für bei euch beiden für eure Zeit und eure wertvollen Beiträge bedanken. Gibt es abschließend etwas, was ihr unserer Zuhörerschaft noch mit auf den Weg geben möchtet?
Ich möchte vor allen Dingen der Zuhörerschaft, die in Gremien sitzt und über Fördergelder entscheidet, einfach noch mitgeben, dass es wirklich wichtig ist, dass diese Projekte weitergehen. Es braucht unbedingt einen Aktionsfonds 2.0 und genau, dafür, das gebe ich noch mit.
Sehr schön.
Genau, und das möchte ich nur unterstreichen, weil ich diesen Aktionsfonds vor allem an unsere Migrantenorganisationen, die wir vertreten, auf jeden Fall nochmal breiter streuen möchte. Und dafür braucht es einen Aktionsfonds 2.0. Und wir machen also Aktionsfonds wie bei Damm Ost, wie in den verschiedensten Initiativen, Institutionen. Wir machen zivilgesellschaftliche Arbeit. Wir kümmern uns um richtige StaatsbürgerInnen, die verstehen, in welchem System sie leben und welche Rolle sie haben und dass man auch was machen kann. Auch wenn es manchmal scheint, man kann nichts machen und es ist ja doch egal, aber jeder zählt. Und wenn man nur zwei Personen erreicht, das ist schon sehr viel.
Schön, dass ihr da wart, Lina und Ben. Ich verabschiede mich von euch.
Vielleicht auch nochmal einen Dank an die Einladung und dass wir überhaupt hier sprechen dürfen.
Ja, auch danke von meiner Seite, dass das alles so geklappt hat und hat mich sehr gefreut.
Super, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass diese Diskussion euch Einblicke und Inspiration gegeben hat. Bleibt engagiert und setzt euch weiterhin für eine inklusive Gesellschaft ein. Und damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Das war Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Für weitere Folgen schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. www.starkgegenrassismus.de und abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Der Podcast wurde moderiert von Fidelité Niwenshuti Mukwanesa. Der Aktionsfonds Stark gegen Rassismus ist ein Projekt von Citizens for Europe, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.